Ich denke, das ist wirklich eine besondere Sache und ich freue mich auch, dass ihr das zum Anlass nehmt, das besonders hervorzuheben, das zu würdigen. Das ist ein besonderer Tag, es ist ein Tag der Freude und Thomas, wie ich meine, auch eine Auszeichnung für deine Treue, aber natürlich auch von deiner Frau Heike, weil ich weiß, nur zusammen lässt sich das wirklich meistern, für Beständigkeit und auch für Kreativität. Denn ich sage jetzt mal, wenn man mal 2, 3 Jahre wo ist und dann weiterzieht, dann kann man, ich sage jetzt mal, auch vielleicht das eine oder andere Konzept aus der Schublade ziehen. Aber bei 20 Jahren, da muss auch mal was Frisches kommen, oder? Da braucht es Kreativität. Und von dem her ist auch schön, dass wir das heute besonders gedenken dürfen. Pastor ist ja gar keine so einfache Rolle. Und Peter F. Drucker, er war ein Pionier der modernen Managementlehre, hat mal zu Protokoll gegeben, dass die 4 schwierigsten Leiterrollen überhaupt einmal der Präsident der Vereinigten Staaten sind, der Präsident einer Universität, als drittes hat er die Geschäftsführer eines Krankenhauses aufgeführt und dann als viertes die Rolle eines Pastors. Und Philipp Wagner, der hat mal ziemlich treffend und auch sehr direkt formuliert, ein Pastor zu sein ist hart, nichts für Weicheier. Das ist die Realität. Ein 24-7-Job mit ganz besonderen Herausforderungen, vielen Rollen, die ein Pastor oft gleichzeitig erfüllen muss. Und er zählt dann auf, wie es in vielen Gemeinden ebenso ist. In vielen Gemeinden ist der Pastor auch der Bibellehrer, der Buchhalter, der Stratege, der Visionär, der Computerfachmann, der Berater, der Seelsorger, der Redner, der Repräsentant, der Anbetungsleiter, der Gebetskämpfer, der Hausmeister, der Mentor, der Trainer für Leiter, der Geldeintreiber, der Reinigungsfachmann, der Heizungsspezialist, der Umzugsorganisator und so weiter und so weiter. Letztendlich stellt man fest, dass auch immer wieder Pastoren scheitern. Das ist natürlich auf der einen Seite tragisch und sehr schade, aber das ist besonders in dieser Rolle einfach, ja, findet es statt. Beim Pastor ist oftmals auch ein Blitzableiter für Kritik, für auch manchmal als Pastoren einsam sind, dass die Rollenvielfalt und das, was auf sie eintrifft, sie auch erschöpfen und ermüden lässt. Frustration und Entmutigung. Und Siegfried Großmann hat mal gesagt, das Anforderungsprofil für den Dienst eines Pastors ist so umfassend geworden, dass man sich fragen muss, ob ein normaler Mensch dieser Aufgabe überhaupt noch gerecht werden kann. Wenn Pastoren scheitern, dann scheitern sie im Allgemeinen an der Bandbreite des Anforderungsprofils und auch häufig im Bereich der Sozialkompetenz. Und dann nicht zuletzt wissen wir auch aus der Bibel, dass Pastoren, geistliche Leiter natürlich auch mit geistlichen Angriffen rechnen müssen. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 6, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die geistliche Waffenrüstung an, denn wir haben nicht mit Gewalt und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die Rolle des Pastors ist vielleicht auch deshalb herausfordernd, weil die Theologie der Gemeinde da vielleicht irgendwie eine gewisse Entwicklung genommen hat, die vielleicht auch ungut ist. Und von dem her möchte ich heute mit euch 3 Bibelstellen anschauen, aus dem Neuen Testament, wo Paulus und auch Petrus zu Wort kommt und sie uns sagen, wie sie sich eigentlich Gemeinde vorstellen. Klar, dass es Hirten gibt, dass es Pastoren gibt, dass es verschiedene Aufgaben gibt, aber dass es letztendlich eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, im Reich Gottes zu dienen. Und man könnte sagen, mal so, das ist der Kernsatz für die nächste Bibelstelle, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Und die Bibelstelle finden wir im 1. Korinther Kapitel 3, 5 bis 8. Genau, ich kann es ja hier hinten lesen. Da schreibt Paulus, nun, was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt und wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir arbeiten an demselben Werk, der pflanzt und der begießt. Doch Gott wird jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Ich finde diese Bibelstelle eigentlich sehr wegweisend. Es war ein Konflikt in der Gemeinde in Korinth und die einen haben sich zu dem einen geistlichen Leiter gehalten und die anderen zum anderen. Der eine hieß Apollos, der andere eben Paulus. Und Paulus macht hier eigentlich klar, hey, was ist denn Apollos? Was ist denn eigentlich Paulus? Letztendlich müssen wir doch sehen, es sind alles Helfer, die Gott benutzt. Gottes Helfer sind sie, Gottes Mitarbeiter. Es geht um eine Funktion und nicht um eine Position. Jeder hat eine besondere Aufgabe bekommen. Der eine hat gepflanzt, der eine hat gegossen, der eine hat rumgezackert, der eine hat das Unkraut rausgejätet, der andere hat den Dünger angebracht. Aber letztendlich dient alles dazu, dass es wächst und zum Wachstum beiträgt. Aber ganz realistisch, wir können selber das Wachstum nicht produzieren, sondern es ist Gott, der alles wachsen lässt. Und deshalb, es kommt letztendlich alles auf Gott an. Wir können noch so einen guten Job machen, wir haben es nicht in der Hand. Was wir in der Hand haben aber, ist, ob wir uns benutzen lassen. Ob wir diese Aufgabe, die uns Gott anvertraut hat, einbringen. Ob wir sagen, Mensch, ich bin geschickt beim Gießen. Ich bin geschickt beim Pflanzen. Ich bin geschickt beim Düngen. Und wenn du das kannst, dann bist du auch Gottes Helfer. Dann bist du eingeladen, mitzuarbeiten, dich einzubringen. Denn, so schließt die Bibelstelle, Gott wird jedem nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Nach dem persönlichen Einsatz. Wir machen ja oftmals die menschlichen Vergleiche. Wie groß ist die Gemeinde? Wie viel wurde getauft? Wie viel sind dazugekommen? Wie groß ist das Gemeindegebäude? Wie viel Personen werden erreicht? Wie viele Gemeinden werden gegründet? Das ist der menschliche Maßstab. Paulus sagt hier, wir sind Gottes Helfer. Jeder hat eine Aufgabe bekommen. Wir bringen sie ein. Aber es sind nicht wir, die das Wachstum produzieren, die Gemeinde letztendlich voranbringen, sondern Gott benutzt uns. Es kommt alles von Gott. Aber letztendlich wird gefragt, hast du dich eingebracht? Warst du treu? Und Gott wird den persönlichen Einsatz belohnen. Die zweite Bibelstelle, vielleicht kann man es von der Technik weiterklicken. Es geht darum, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und gleich die nächste nochmal. Und die Bibelstelle besteht aus zwei Folien. Ich lese aus Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Da heißt es, Christus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Ein weiterer Text, der uns das zum Ausdruck bringt, wie Gemeinde funktioniert. Gott hat verschiedene Ämter und Aufgaben gesetzt sozusagen. Und hier an dieser Stelle wird die Gemeinde als ein Ort vorgestellt, wo jeder sich einbringen darf, wo man gern ist, wo der Glaube leicht fällt, ein Ort der Wachstums- und Entfaltungsmöglichkeiten, vor allem, wo man einander trägt und einander unterstützt. Und manchmal ist gut auch zu wissen, was Gemeinde nicht ist. Gemeinde ist kein Unternehmen, in dem es nur um wirtschaftliche Maßstäbe geht. Gemeinde ist auch kein Sportverein, wo es nur die Leistungsstärksten, die Trophäen einsammeln. Und oftmals sind es ja die gleichen, die dann oben auf dem Treppchen stehen und die Medaillen einsammeln. Und Gemeinde ist auch kein Laufsteg der Selbstdarstellung, wo es um die Performance geht, um einen guten Eindruck zu machen. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern immer um Kooperation. Es geht darum, dass Gemeinde aufgebaut wird und wir alle dazu beitragen. Dass es sich natürlich in der Alltagsrealität nicht immer so verhält und dass Paulus hier natürlich ein Idealbild zeichnet, versteht sich schon darin, dass er an die Epheser schreibt. Weil da ging manches drunter und drüber. Aber er zeichnet dennoch dieses Bild und sagt, hey, das ist die Vorstellung von Gott. Dahin soll sich Gemeinde entwickeln. Es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir sind noch nicht ausgewachsen, aber wir wollen einander aufbauen. Es sollen die Heiligen zum Werk des Dienstes, wie es wortwörtlich heißt, zugerüstet werden. Und damit sind wir gemeint. Und zu dieser Zurüstung hat er eben verschiedene Ämter, verschiedene Dienste eingesetzt. Dieses Wort zurüsten, das hier Paulus verwendet, hat ein sehr weites Bedeutungsspektrum. Es geht um Zurüsten, Ausrüsten, Bereitstellen, zurechtbringen, in Ordnung bringen, ergänzen, vervollkommenen. Und wenn wir jetzt irgendwelche Leute in der Wirtschaft fragen würden, dann würden die sagen, Mensch, da geht es doch um Coaching, da geht es um Mentoring, da geht es um Empowering. Das sind ja die Schlagworte. Es geht eigentlich um Menschen zu befähigen, einen Dienst zu machen. Und das beste Beispiel ist eigentlich Jesus selbst. Jetzt stell dir doch mal vor, du wärst der Sohn Gottes und wärst auf diese Welt gekommen. Es schlägt der Gong und du weißt, jetzt beginnt dein Dienst. Du musst dir 12 Mitarbeiter aussuchen, die du dir ausbildest. Ist ja die Frage, welche Leute hättest du gewählt? Wo hättest du denn gesucht? Vielleicht irgendwie an die Hochschule in Jerusalem, wo die Theologiestudenten irgendwie unterwegs waren, die Besten, weil man will ja wirklich mit dem Besten arbeiten. Wo hättest du gesucht? Interessant ist, dass Jesus die einfachen Leute nimmt. Die hatten von Theologie, von Gott gar nicht viel Ahnung. Es waren eigentlich die, wo man sagt, hey, du brauchst dich gar nicht bewerben. Die Bewerbung wird schon gar nicht angeguckt. Ein Blick auf deinen Lebenslauf und zack, ab in Ablage P, wie Papierkorb. Aber Jesus hat diese Menschen im Blick und sieht mehr. Er investiert sich in diese Menschen, weil er Potenzial sieht. Weil er eben weiß, dass das Reich Gottes anders funktioniert als in der Wirtschaft oder wie wir uns manchmal das so vorstellen, wie es funktionieren muss. Er lehrt sie auf eine ganzheitliche Weise, learning by doing. Er war mit ihnen unterwegs. Er gab ihnen Anteil an ihrem Leben und letztendlich sagte er zu Petrus und auch die anderen natürlich, mit euch rechne ich. Ihr seid die Leiter der Gemeinde. Ihr seid die Apostel. Das meint Paulus mit zurüsten. In jemand auch ein Potenzial sehen, wo andere kein Potenzial sehen. Schaffen, zurechtbringen, vervollkommenen, ergänzen. Manchmal ist ja bei uns so, dass wir die Latte schon ziemlich hoch hängen, oder? Dass wir sagen, Mensch, wir erwarten das und das. Und wenn das nicht klappt, dann wird man vielleicht auch gleich so aussortiert. Und ich habe da eine Bibelstelle gefunden, die hat mich irgendwie auch beschäftigt. Wir finden sie in der Apostelgeschichte. Und da wird berichtet, dass nach Ephesus ein Jude mit dem Namen Apollos kam. Also auch diesen Apollos, den wir vorher gehört hatten. Ein Jude mit dem Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig. Ein beredeter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Wege des Herrn und redete brennendem Geist und lehrte richtig von Jesus. Dann sagen wir, hey, super, oder? Er war richtig gut unterwegs. Aber dann heißt es plötzlich, er wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Und dann folgender Satz. Als Aquila und Priscilla hörten, nahmen ihn sie zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als Aquila und Priscilla das hörten, nahmen sie diesen Apollos zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Also da war jemand, der hatte eine Gabe von Gott bekommen, aber, ich sage jetzt mal, mangelnde Theologie. Das hat einfach bei ihm noch nicht geschnackelt, noch nicht gepasst. Er wusste nur von der Taufe des Johannes. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er redete brennend im Geist. Er machte einen guten Dienst. Aber jetzt lasst es mal in unseren Gemeinden passieren. Was wäre passiert? Hätten wir ihn sozusagen väter- und mütterlich zur Seite genommen und legten sie ihm den Weg Gottes noch genauer aus? Hätten sie gesagt, Mensch, Apollos, super, aber guck mal, was es noch gibt. Sondern oftmals ist es ja so, dass unsere Latte hochhängt und wir dann sagen, Mensch, den teilen wir jetzt aber nicht mehr ein, oder? Der darf keinen Hauskreis mehr machen. Das ist ja ein Irrlehrer. Wir wollen gerne regulieren, instrumentalisieren. Aber bei Jesus und auch im Neuen Testament, bei Paulus sehen wir, es geht eigentlich immer um das Zurechtbringen, um das Zurüsten, um das gemeinsam Vorwärtsgehen. Und Apollos hat sich zurechtbringen lassen. Es gibt natürlich auch manche Leute, die sich nicht zurechtbringen lassen wollen. Da muss man vielleicht dann auch mal reagieren. Keine Frage. Aber er hat letztendlich einen segensreichen Dienst gemacht. Jesus baut seine Gemeinde durch Teamarbeit. Das ist das, wenn ich die Fässerstelle sehe, sage ich, das ist doch ganz klar. Es gibt verschiedene Ämter, es gibt verschiedene Funktionen. Letztendlich muss es zusammenarbeiten. Paulus nimmt das Bild vom Körper, vom Leib. Jedes Glied ist wichtig. Und es ist klar, wenn unser Körper aus 100 Ellenbogen bestehen würde, es wäre nicht schön anzusehen, aber auch wenig produktiv. Da wird zwar viel in Bewegung sein, aber nicht viel dabei rauskommen. Wegen dem brauchst du Hand, Fuß, Kopf, Hals und alles, was eben an uns dran ist. Und ich finde, es ist ein praktisches, gutes Bild. Und vieles, wo wir denken, Mensch, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Es hat seine Bedeutung und immer wieder stoßen ja Wissenschaftler auch mal auf neue Erkenntnisse, wo sie auch gedacht haben, Mensch, eigentlich haben wir gedacht, das wäre gar nicht relevant. Und sie begründen es ja dann immer, das ist irgendwie ein Rückbleibsel von der Evolution. Und nachher stellen sie fest, oh Backe, wenn wir das nicht hätten, dann würde die Menschheit gar nicht überleben. Gell? Gott baut seine Gemeinde durch Teamarbeit. Dann noch eine letzte Stelle. Lasst uns gute Verwalter sein. Das fasst das Ganze nochmal zusammen und gleich noch eine Bibelstelle. Da schreibt der Petrus in 1. Petrus 4, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Auch hier wieder. Es geht um Dienst aneinander. Um Teamarbeit. Alle sind mit dem Boot. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Und manche sagen, Mensch, ich habe keine Gabe. Aber es ist nur die Frage, diese Gabe zu entdecken. Jeder hat eine Gabe. Jeder hat von Gott eine Befähigung bekommen. Und es gilt, diese Gabe im Reich Gottes einzusetzen. Und alles, was ihr tut, soll zur Ehre Gottes geschehen, soll zur Auferbauung der Gemeinde geschehen. Und ich denke, diese drei Bibelstellen liefern irgendwie ein Bild, wie ich meine, wie Gemeinde funktioniert. Und wenn Gemeinde so funktioniert, dann haben wir auch fröhliche und gesegnete Pastoren, die nicht irgendwie auf der halben Strecke nach 10 Jahren aufgeben oder was weiß ich, sondern die freudig mit der Gemeinde unterwegs sind. Und von dem her möchte ich es auch ganz praktisch an euch machen. Die Fragen, die auftauchen, ist: Was ist deine besondere Aufgabe? Wenn Paulus schreibt, jeder hat eine besondere Aufgabe bekommen, und Petrus das auch nochmal unterstreicht, jeder hat eine Befähigung, eine Gabe, ist ja ganz schnell die Frage, die sich unweigerlich stellt: Was ist deine besondere Aufgabe? Und dann, im Sinne, gute Verwalter zu sein, auch im Sinne der Aussage, Gott wird uns nach unserem persönlichen Einsatz belohnen, stellt sich ja automatisch die Frage: Was ist dein persönlicher Einsatz? Bringst du deine Gabe, deine Befähigung in die Gemeinde ein? Oder behältst du die für dich? Schlummert die irgendwie? Ist die irgendwie in der Schublade vielleicht verschwunden? Und dann, wie kannst du jemand auf dem Weg der Nachfolge und im Dienst ermutigen und fördern? Um das geht's ja. Die Gemeinde soll aufgebaut werden. Jeder hat eine Gabe. Jeder soll dazu beitragen. Aber interessanterweise ist oftmals unsere Motivation, wie wir in die Gemeinde kommen: Wie werde ich heute gesegnet? Oder? Wie werde ich aufgebaut? Und klar, wir werden natürlich auch aufgebaut, aber ich habe festgestellt, besonders wenn wir uns benutzen lassen, dann segnet Gott uns auch selber oftmals mit am meisten. Von dem her gilt es gar nicht so: Mensch, was nehme ich jetzt heute mit, und war das jetzt ein Wort für mich oder war jetzt der Lobpreis die Lieder, die ich mir wünsche oder was weiß ich, sondern die Frage: Wie kann ich heute oder am Montag, am Dienstag, das gilt ja für immer, ist ein lebenslanger Auftrag, wie kann ich jemand ermutigen und fördern? Und wenn wir diese Einstellung in der Gemeinde leben und bewahren, dann entsteht auch ein gutes Klima. Der Mensch tendiert einfach dazu, so grundsätzlich eher auf Kritik programmiert zu sein, oder? Man spricht eher nur das an, was eben nicht so gut läuft. Aber wir finden das Muster bei Paulus, Ermutiger und Förderer zu sein. Und wenn das Klima gut ist, dann kann man auch über Verbesserungsvorschläge diskutieren. Das ist dann ganz anders, einfach eingebettet. Die Treue wird belohnt, ganz offensichtlich. Und darum lasst uns gemeinsam dranbleiben. Die Predigt ist gar nicht so speziell für den Thomas heute, sondern für uns alle. Denn wenn alles funktioniert, dann geht es auch ihm gut. Aber dennoch, und damit möchte ich auch die Predigt schließen, gilt heute auch ein besonderer Dank an Thomas und natürlich auch an Heike für eure Treue, dass ihr Vorbild wart und seid. Und ich bin ja mit Thomas auch schon länger unterwegs, nicht nur, ich sage mal, jetzt hier als in der Funktion als lokaler Pastor, sondern er ist auch Regionalleiter in unserem Bund, er ist ja auch mit im Präsidium. Und da treffen wir uns sehr regelmäßig, auch zu Klausurtagungen. Da hat man Möglichkeiten auch zum Gespräch. Und ich weiß, wie er tickt, zumindest ein bisschen. Und dass es ihm wirklich um Funktion und nicht um Position geht. Und dass es ihm wichtig ist, ein Teamplayer zu sein, andere zu fördern, andere vorwärts zu bringen. Es geht nicht um ihn, sondern um die Aufgabe. Und da finde ich, ist er wirklich ein Vorbild. Thomas, das schätze ich an dir. Applaus